Ruhr, Ruhr, Eisprung, 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 Eisprung.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus,
euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Heute auch wieder mit Andrea und Jette. Und ja, worum geht es heute? Es geht heute nochmal um die Muttermilch. Es gab ja jetzt schon einige Folgen um das ganze Thema rund ums Stillen. Und da habt ihr ja vielleicht auch schon ein bisschen raushören können, dass es auch ein Wundermittel sein kann. Und es war damals beim ersten Kind für mich echt so, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, so wirklich die Frage, Andrea, ernsthaft, kann ich das wirklich für alles benutzen? Also auf Wunde Brustwarzen raufmachen oder auch auf den Kratzer vom Baby. Ja, gleichzeitig stellt sich die Milch um und ist quasi ja wie so ein Hustensaft für die Babys, wenn sie erkältet sind. Also ich fand das mega spannend und freue mich, das auch jetzt nochmal zu hören, warum, wieso, weshalb das so ist. Und ja, vielleicht hören wir auch ein, zwei Rezeptideen dazu, was man mit der Muttermilch noch so machen kann. Super spannend und trotzdem auch die Frage, braucht man dazu noch eine Babyhausapotheke und wenn ja, was sollte da drin sein? Also ich denke jetzt mal so Richtung, wenn man impfen geht, Fieber, was braucht man da in die Richtung oder lieber nichts, weil wir können uns ja alles von heute auf morgen auch besorgen. Da bin ich ganz gespannt, was uns Jette und Andrea da empfehlen. Und abschließend noch die Frage, Erste-Hilfe-Kurs für Baby. Ist das ratsam? Was lernt man in so einem Babykurs? Beziehungsweise, ja, wenn ich die und die Basics drauf habe, dann ist das vielleicht auch unnötig, in Anführungsstrichen. Auch sehr interessant. Und verabschiede ich mich von Fuerteventura ab nach Wismar zu Jette und Andrea zum Hebammen-Talk. Viel Spaß!
So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier gerade wieder in unserer Praxis bei fast Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Es ist super schön gerade draußen. Ja, und mit mir sitzt wieder Jette hier, weil Sunny sich noch etwas gut gehen lässt auf Fuerteventura, die letzten Züge dort genießt.
Genau, ja, hallo auch von mir. Ja, jetzt kommen irgendwie noch 2 Folgen, glaube ich. Freue ich mich aber auf jeden Fall, dass ich noch dabei sein darf.
Heute, du darfst ja danach vielleicht auch. Also wir knobeln das nochmal aus, ob du danach auch noch dabei sein darfst. Also weil mich freut das natürlich auch, wenn du hier bist.
Ja, wir haben ja auch schon sehr gute Rückmeldungen bekommen.
Ja.
Heute ein sehr, sehr geliebtes Thema. Ich liebe ja Thema Stillen und Muttermilch total. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mein Steckenpferd. Du magst ja eher mehr so Geburten. Ich finde Muttermilch total spannend, total cool. Genau, und damit fangen wir jetzt auch gleich mal an. Was kann Muttermilch alles und wie ist Muttermilch überhaupt aufgebaut? Und ja, genau.
Ja, Muttermilch kann eigentlich viel, viel mehr als nur den Hunger stillen. Muttermilch ist gefühlt irgendwie alles, ne? Es ist ja nicht nur die reine Nahrungsaufnahme, das Stillen. In der Muttermilch sind ja auch Stoffe drin, die die Kinder wieder schneller einschlafen lassen. Es sind ganz viele Endorphine enthalten, die das Kind schläfrig machen, aber auch Schmerzen lindern. Das merken dann ganz viele Mamas, wenn das Baby das erste Mal krank ist oder Zahnungsprobleme hat oder Schlafschwierigkeiten hat, dass die Muttermilch da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Hilfe sein kann. Und das ist ja auch nachgewiesen in der Zusammensetzung, dieser hohe Endorphinanteil.
Ja, das ist ja auch ganz einfach irgendwie zu erklären. Einfach die Muttermilch wird ja dadurch zusammengesetzt, dass das Baby halt eben an der Brust trinkt und die Mama dann die für das Baby perfekte Milch herstellt quasi. Das ist ja auch so, wenn sie krank werden, dann nimmt die Brustwarze ja eigentlich auch die Antigene eines Krankheitserregers auf und dann bildet der mütterliche Körper eben Antikörper und die gehen dann wieder zurück durch die Muttermilch.
Man muss es allerdings ein bisschen einschränkend sagen, es geht und funktioniert nur, wenn das Baby wirklich direkten Kontakt hat zur Brustwarze. Deswegen empfehlen wir Hebammen ja auch, möglichst nicht so ewig lange mit vielleicht Stillhütchen zu stillen. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere am Anfang vielleicht auch noch auf dieses Stillhilfsmittel angewiesen ist, aber man sollte dann schnellstmöglich versuchen, auch das Stillhütchen wieder wegzulassen, dass das Baby wirklich immer unmittelbaren Kontakt mit diesen sogenannten Bartholini-Drüsen hat. Das sind diese kleinen Drüsen um die Brustwarze herum und die einfach auch ganz speziell dafür sind, diese Antigene vom Kind aufzunehmen und in die mütterliche Blutbahn zu transportieren.
Genau, und natürlich funktioniert es dann auch nicht so richtig, wenn man nur Milch abpumpt. Das geht natürlich auch nicht. Es sei denn, die Mama ist selbst genauso krank wie das Baby, dann ist ja klar, wenn die die gleiche Erkrankung haben, dass sie dann auch gewisse Antikörper bildet. Und das geht ja sofort aufs Baby. Deswegen ist auch irgendwie häufig eine Frage, finde ich, wenn man selbst krank ist, ob man dann weiter stillen darf. Also ja, auf jeden Fall.
Absolutes Ja, genau.
Weil man gibt sofort, egal ob das Baby krank ist oder nicht, man gibt sofort seine Antikörper weiter. Und gerade jetzt in Corona, glaube ich, ist es auch einfach super, super wichtig, dass auch Frauen, wenn sie Corona haben, weiter stillen.
Unbedingt.
Ja. Damit sie eben die Antikörper auch direkt zum Kind geben und die vielleicht gar nicht ganz so doll erkranken.
Und das ist ja auch das, was man heutzutage schon mittlerweile in Studien auch nachweisen konnte, dass selbst wenn die Mama geimpft ist in der Stillzeit, auch ihr Immunsystem, wenn es dann Antikörper bildet, dann diese Antikörper auch weitergibt über die Muttermilch zum Baby. Und ich habe tatsächlich, als es noch so ein bisschen frisch war mit Corona und wo alle noch sehr, sehr ängstlich waren, habe ich immer zu den Stillmuttis gesagt, hey, lass doch einfach ein bisschen Milch rauslaufen und gib deinem Geschwisterkind einfach auch ein bisschen Milch, damit, weil die Kinder waren noch zum Teil zu klein zum Impfen und so konnten wenigstens die Antikörper von der Mama auch vielleicht noch an die Geschwisterkinder weitergegeben. Was für das unterm Strich für einen Effekt hatte, wusste man nicht, aber die Mamas waren froh, etwas zu tun.
Ne? Und es ist auf jeden Fall ja einfach in der Milch enthalten und es kann auf jeden Fall nicht schaden und so schlecht schmeckt Muttermilch ja an sich auch nicht. Es ist eigentlich ja nur
süß.
Wie süßes Wasser so ein bisschen und für die Großen macht man ein bisschen Kakaopulver rein und dann trinken die das auch.
Oder ein Muttermilcheis.
Genau. Ja, auch das ist zum Beispiel ein gutes Stichwort, Muttermilcheis, weil Sunny uns ja auch nach Rezeptideen gefragt hat. Kann man auf jeden Fall sehr gut mal Zahnungsbeschwerden benutzen. Kann man einfach so ein kleines Eis mit Muttermilch machen.
Ja, und die am besten mit einem kleinen Stiel und die Kinder dann immer mal ein bisschen dran lutschen lassen. Ne?
Ja, gibt ja heutzutage schon so kleine Förmchen dazu.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, was kann Muttermilch ansonsten noch? Es ist auf jeden Fall, was viele, viele Babys haben in den ersten Tagen, sind gatschige Augen.
Ja.
Das sind die Tränenkanälchen, die nach und nach frei werden. Und also Babys weinen ja noch nicht, die produzieren noch keine Tränenflüssigkeit und die Tränenkanälchen sind auch noch verstopft. Und wenn die dann frei werden, die Tränenkanäle, dann haben viele, viele Babys so ein bisschen gatschige Augen. Das sehen die Mamas. Manche Kinder haben tatsächlich so verklebte Augen, dass sie sie gar nicht richtig aufbekommen. Und wir empfehlen dann immer, die Augen einfach mit etwas abgekochtem Wasser auszuwischen und tatsächlich einen Tropfen Muttermilch nach dem Stillen einfach mal ins Auge zu machen oder mit einer Wattekompresse, die man beim Stillen vorgelegt hat, das Auge ein bisschen auszuwischen. Ja, das finde ich auf jeden Fall immer eine super, super Idee, bevor man auf irgendwelche Augentropfen zurückgreifen muss oder wirklich, also manchmal ist es so, dass von den Kinderärzten dann antibiotische Augentropfen verschrieben werden, aber es ist in ganz, ganz, ganz vielen Fällen überhaupt gar nicht notwendig.
Ja, genau. Und wozu es auch immer noch super gut ist, finde ich, wenn die Kinder so erkältet sind und verstopfte Nasen haben.
Ja.
Dafür ist Muttermilch total super. Also man kann dann eine kleine Pipette aus der Apotheke holen und da ein bisschen Muttermilch raustropfen. Und meistens kommt wirklich dann der ganze Schleim aus der Nase raus und sie können auch viel, viel besser direkt schon atmen. Das hat auch einfach den ganz einfachen Hintergrund, dass Muttermilch eine antibakterielle Wirkung hat.
Ja, es wirkt desinfizierend, genau. Ja. Deswegen kann man Muttermilch auch bei ganz vielen Hautproblematiken einsetzen, wenn die Kinder zum Beispiel ganz viele Pickelchen haben oder mal sehr aufgescheuerte Stellen. Ich denke da immer an die ganz dicken Babys, wenn die so ihre Halsfalten, wenn es da schnell rot wird und sie so ein bisschen fast entzündliche Prozesse haben auf der Haut. Da hilft auch ganz, ganz lange Zeit, hilft da Muttermilch super gut bei den Pickelchen oder eben auch bei diesen Wunden. Stellen. Auch bei einem wunden Po kann man das auch sehr, sehr gut, also gerade die Frauen, die sehr viel Muttermilch haben, können, du hast das ja auch gemacht, bin so, da war ich ein bisschen neidisch, ich hatte auch immer so viel Milch und du konntest immer deine Milch mit den Milchauffangschalen, konntest du immer ganz wunderbar auffangen. Ich hatte diese Möglichkeiten nicht. Ich habe mir dann immer ein Glas untergehalten und habe das mit rauslaufen lassen, aber heutzutage gibt es tatsächlich von der Firma Medela so eine Milchauffangschalen, die man sich dann einfach in den BH mit reinlegt und wenn man das Baby dann auf der einen Seite stillt, kann auf der anderen Seite die Muttermilch ganz wunderbar in diese Milchauffangschalen laufen und man kann es dann einfach umkippen. Ja, du hattest immer dein Glas da stehen und hast es dann einfach umgekippt und dann kann man diese Muttermilch natürlich auch haltbar machen, indem man es in kleinen Eiswürfelbeuteln einfriert. Wenn man es nicht zum Füttern nehmen möchte, dann ist das völlig in Ordnung in Eiswürfelbeuteln und dann kann man es in kleinen Portionen einfach dann nachher auftauen, wenn man Bedarf hat, weil das Baby eben einen Schnupfen hat oder Hautprobleme hat. Ja.
Genau, oder auch ganz einfach, wenn man es nicht für sowas benutzen möchte, fürs Badewasser. Wenn die Kinder auch so ein bisschen rauere Haut haben, kann man das auch da sehr, sehr gut benutzen oder auch einfach so, weil sie danach sehr, sehr schön weiche Haut haben meistens. Mhm. Und was ich auch immer gemacht habe, häufig, wenn Malia einen wunden Po hatte, einfach die Stilleinlagen zum Abwischen des Pos benutzt, weil es auch einfach häufig so ist, wenn der Po anfängt, so leicht rot zu werden, und man dann ein bisschen Muttermilch drauf macht, ist es meistens nächsten Tag schon wieder weg.
Ja.
Genau, wenn man da gleich handelt quasi, dann hilft das auch mit Muttermilch ganz, ganz schnell und gut.
Ja. Ja, Muttermilch ist also ganz, ganz viel.
Ja, natürlich hat Muttermilch natürlich auch seine Grenzen. Also es hilft natürlich nicht bei allen Sachen. Sunny hatte ja auch gefragt, bei Impfungen, was man noch so brauchen könnte. Natürlich kann Muttermilch nicht das Fieber senken. Das ist auf keinen Fall. Genau, gerade bei Impfungen, das hat ja die Mama dann in dem Moment auch nicht bekommen oder so. Und dementsprechend kann man da auch nicht irgendwie dagegen wirken. Da braucht man dann auf jeden Fall eine sehr gute Hausapotheke, die man zusätzlich noch zu Hause hat. Genau.
Bei den Kinderärzten wird ja dann oft fiebersenkende Mittel gleich mitverschrieben.
Ja.
Man kann natürlich auch die Impfung homöopathisch begleiten. Auch da gibt es einige homöopathische Mittel, die man unterstützend den Kindern geben kann. Mir fällt da jetzt zum Beispiel Thuja ein, aber da kann man sich ja an anderer Stelle auch nochmal entsprechend beraten lassen. Ja.
Genau. Was ich aber auch nochmal ganz wichtig finde zu sagen, Muttermilch ist ja auch nicht immer gleich. Muttermilch passt sich sehr, sehr stark den Bedürfnissen der Kinder an. Und gerade nachher, wenn die so in die Kita gehen, finde ich es auch irgendwie super wichtig, nebenbei stillend irgendwie noch zu begleiten, wenn man noch stillt und stillen kann. Weil man heutzutage weiß, dass die Muttermilch dann wieder fast so reichhaltig ist wie das Kolostrum. Und wieder genauso viele Antikörper hat und genauso reichhaltig ist einfach. Weil die Kinder ja häufig schon viel essen, gerade tagsüber und dann eigentlich nur noch nachts stillen und ja auch nicht mehr ganz so viel. Und da bildet sich das dann ungefähr genauso wieder zurück wie das Kolostrum. Da gibt es ganz, ganz viele Studien mittlerweile zu. Genau.
Ja, auf jeden Fall ist es wertvoll und wenn man, also die Mamas, die schon ein Kind in die Kita-Eingewöhnung oder durch die Kita-Eingewöhnung gebracht haben, die wissen ja auch, wie oft die Kinder am Anfang, wenn sie dann in so einen großen Pool an Krankheitserregern kommen, wie oft sie dann kränkeln oder eben, das ist ja auch ganz typisch, dass kleine Kinder so im Alter von 1 bis 3 oder 4 ständig mit einer Schnotternase rumlaufen. Ja. Ja. Aktuell ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich bekomme das jetzt bei euch beiden ja mit, dass Malia ja ganz, ganz oft gar nicht in die Kita gehen kann, weil sobald sie eine Schnoddernase hat, darf sie dann nicht. Das heißt, den Kindern fehlt natürlich auch ein bisschen dieser Kontakt zu anderen Kindern und der Kontakt vor allem auch zu etwas abgeschwächteren Krankheitserregern. Und sie können eben nicht so ein gutes Immunsystem aufbauen. Und das merken wir ja bei den kleinen Kindern aktuell ganz, ganz extrem, dass das Immunsystem wirklich nicht so ideal funktioniert, weil diese Kontakte zu anderen Kindern einfach nicht so gut da sind. Und da ist die Muttermilch auf jeden Fall eine gute Unterstützung und ein guter Begleiter auch noch in der Kita-Eingewöhnung. Und die Muttermilch macht natürlich auch eine gute Basis für das Immunsystem des Kindes sowieso.
Ja. Genau, also es wird ja nicht umsonst empfohlen, laut WHO bis ungefähr 2 Jahre zu stillen. Das macht ja auch ganz viel Sinn. Natürlich wissen wir alle, dass ungefähr zwischen dem 13. und 15. Monat stillen sich viele Kinder selbst ab. Dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Gerade hierzulande ist es ja auch in Ordnung. In vielen anderen Ländern ist es auf jeden Fall viel ratsamer, noch weiter zu stillen.
Ja, wenn wir an die ganzen afrikanischen Länder denken, Dritte Weltländer, da ist es ganz, ganz wichtig, dass noch die viel noch länger gestillt werden. Also ich hatte mal eine Kollegin, die hat in Kenia gearbeitet und nachdem sie wieder hier zurück war und ihr Kind gekommen ist, hat sie dann ganz stolz ihrer afrikanischen Freundin geschrieben und hat gesagt, ja, ich habe hier 7 Monate gestillt. Und dann hat die afrikanische Freundin zurückgeschrieben, oh mein Gott, was ist passiert? Warum denn nur so kurz?
Ja, genau.
Aber für unsere Verhältnisse in den europäischen Ländern ist ja 7 Monate fürs erste Kind schon richtig, richtig gut.
Ja.
Die meisten Frauen stillen so bis zu einem halben Jahr und starten dann mit einer adäquaten Beikost oder hören sogar ganz auf zu stillen.
Ja. Genau. Aber man muss wirklich sagen, also Deutschland im Gegensatz zum Weltdurchschnitt ist, glaube ich, wirklich eins der Länder, wo am kürzesten gestillt wird. Es wird auch tatsächlich eher als Kurzzeitstillen. Auch wenn man 2 Jahre stillt, wird es immer noch als Kurzzeitstillen bezeichnet tatsächlich. Also aus vielen anderen Perspektiven auf jeden Fall.
Genau. Wobei ich sagen muss, ich fand, also ich habe auch mal recht lange gestillt, euch immer so 11 Monate ausschließlich.
Ja.
Und dann noch so, außer bei dir, du ließ dich nicht teilstillen. aber ansonsten eben dann auch noch so ein bisschen über die Kita-Eingewöhnung quasi noch hinweg. Und ich fand das auch wirklich sehr, sehr angenehm. Du hast es ja ähnlich gemacht mit Malia und es war wirklich sehr, sehr gut. Ne?
Ja, genau. Also sie hat sich ja auch so zwischen dem 13. und 14. Lebensmonat irgendwie so hatte sie sich abgestillt gehabt. Genau, am 31.12.2020 habe ich das letzte Mal gestillt.
Ah ja, okay.
Genau, ja, häufig hört es ja auch einfach auf, weil die dann irgendwie nicht mehr ganz so viel Lust darauf haben oder nachts länger schlafen durch die Kita-Eingewöhnung, weil sie einfach so auch einen sehr klar strukturierten Tagesablauf haben und sehr müde sind auch einfach.
Ja.
Und ich glaube, dann ist es auch einfach in Ordnung.
Hm.
Generell muss man aber sagen, es ist ja, sollte für beide Parteien immer angenehm sein.
Genau. Stillen nach Bedarf heißt ja nicht nur nach Bedarf der Mama, sondern auch nach Bedarf des Kindes. Und da müssen schon beide mit fein sein, wenn das Stillen dann in die Endzüge geht. Ne? Gut. Ja, Sunny hatte dann hier nochmal nach Rezeptideen gefragt. Wir hatten ja schon das Muttermilch-Eis, also zur Linderung von Zahnbeschwerden. Ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch sogar gemacht hast. Man kann natürlich Muttermilch auch ganz wunderbar sammeln, um damit die ersten Breichen vielleicht sogar zu kochen. Ich habe mir das immer portionsweise so in 100 Millilitern abgefüllt in Muttermilchbeuteln und das war tiefgefroren bei uns im Gefrierfach und habe dann immer diese Muttermilch genommen, um einen Milchbrei, Haferflocken oder Hirse oder aufzukochen. Und auch, habe auch immer kleine Eiswürfel noch parallel gehabt als Fettanteil in den Gemüsebreien. Also dafür fand ich das auch richtig, richtig gut.
Genau, ja, nee, ich habe das nicht gemacht.
Obwohl du auch so viel Milch hattest, jetzt hättest du es auch ganz leicht machen können.
Ja, aber ich habe es aber nur die ersten Monate aufgefangen und dann gleich auch immer fürs Baden und so weiter benutzt. Aber Malia hat ja von Anfang an am Familientisch mitgegessen und dementsprechend gab es bei uns keinen Brei.
Bei uns gab es auch nur morgens und abends mal so einen kleinen Milchbrei. Ansonsten habt ihr, ihr wart ja alt genug, ihr habt ja auch am Tisch mitgegessen. Ne? Aber ja, gerade die Frauen, die eben frühzeitig vielleicht auch mit der Beikosteinführung starten wollen und den Weg über Breie gehen wollen, ist das auf jeden Fall auch eine tolle Idee, wenn man eben von Anfang an immer ein bisschen Milch mit auffängt und parallel sammelt, damit man nach hinten raus vielleicht noch ein bisschen was hat.
Genau, und einfach eine gute Milchalternative.
Auf jeden Fall. Na, die beste, ne? Die beste Milchalternative, die man haben kann.
Ja, weil die Kinder einfach zusätzlich ja auch noch ein paar andere Nährstoffe bekommen als durch normale Milch, ne? Ja. Das muss man ja auch klar sagen. Ich habe das auch irgendwann mal gehört, dass man ab 6 Monate ja einfach normale Kuhmilch nehmen kann, statt
Fehlnahrung
oder statt Muttermilch. Und da habe ich auch geschluckt. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Man kann nicht einfach Milch aus dem Tetrapack mit Muttermilch ersetzen. Das geht nicht.
Nein.
Beziehungsweise andersrum ersetzen.
Das kriegen die Kinder noch nicht gut verdaut.
Nee. Und da ist ja auch nichts mehr drin. Also machen wir uns nichts vor, die Milch aus dem Supermarkt, da ist ja nichts an Nährstoffen drin, die wir irgendwie bräuchten. Also es ist ja wirklich, es ist ja auch fettreduziert in den meisten Fällen, haltbar gemacht.
Ist und ja auch gar keine Frischmilch.
Genau, dementsprechend auf jeden Fall keine Alternative zu Muttermilch.
Ja, hast du Muttermilch ansonsten zu irgendwas benutzt, zum Backen, Kochen? Nee. Ich weiß, mein Mann hat damals immer gesagt, mein Ex-Mann hat damals immer gesagt so, ja, aber nicht, dass du mir die Milch mal aus Versehen in den Kaffee tust, und da habe ich gesagt, habe es tatsächlich mal versucht, aber das flockt. Also das, man sieht es sofort, wenn man Muttermilch in den Kaffee tut. Also es funktioniert nicht so gut.
Nö,
du hast es aber auch getrunken, ne?
Ja, ich habe es probiert auf jeden Fall, aber erst nachdem das alle anderen auch irgendwie probiert haben.
Ich nicht. Ich mochte
also,
das überhaupt nicht.
Also Miller hat es auf jeden Fall auch probiert und mein Ex-Freund hat es auch probiert und ja, danach habe ich es erst probiert.
Und?
Aber es ist wirklich, also es schmeckt wirklich wie süßes Wasser. Also es ist sehr wässrig im Gegensatz zu normalen Milch.
Mhm.
Aber sehr süß.
Ja.
Ich glaube, es kommt aber auch drauf an, was man so isst.
Ja, auf jeden Fall kommt es drauf an, was du isst. Weil zum Beispiel können Babys ja auch, wenn du sehr viel Knoblauch gegessen hast, können die auch den Knoblauchgeschmack aus der Muttermilch rausschmecken.
Ja, und es ist ja auch so, dass wir durch den Geschmack der Milch auch irgendwie geprägt werden für unser Essverhalten irgendwie, ne?
Ja.
Also wenn man sehr viel Schokolade isst, dann machen das die Kinder wahrscheinlich auch.
Ja, ne, das ist ja schon, du wirst ja schon auch, wenn die Mama so Präferenzen in der Schwangerschaft hatte zu bestimmten, also wer sehr herzhaft gegessen hat, da weiß man, die Babys stehen dann nachher später auch eher auf herzhaftere Sachen, das weiß man dann bei der Beikosteinführung, merkt man das dann und Mamas, die eben sehr, sehr süß gegessen haben, da haben die Kinder nachher auch eher Präferenzen auf süß.
Ja. Was ich auch noch total faszinierend finde an Muttermilch, es kann super, super viele Farben haben.
Ja,
also jede Muttermilch sieht irgendwie ein bisschen anders aus.
Ja.
Also es kann ja sogar so bläulich schimmernd, aber auch rötlich, grünlich. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich das auch mal in Bezug auf Corona gesehen habe, dass die Milch auf einmal dann sehr grünlich wurde.
Bei der Mama, die eine frische Corona-Infektion hatte.
Also da verändert sich halt die Muttermilch auch tatsächlich.
Ja, das heißt, man muss halt auch nicht in Panik verfallen, wenn man mal abpumpt und sieht, oh mein Gott, die sieht ganz anders aus, als ich das sonst gewöhnt bin. Dann scheint irgendwas im Körper zu passieren. Sunny hatte jetzt auch nochmal gefragt, sollte ich im Vorfeld unbedingt was zu Hause haben? Also da geht es eher in Bezug auf die Hausapotheke. Ich persönlich würde erstmal mir nichts zu Hause hinlegen, würde mir noch nicht in der Schwangerschaft eine Babyhausapotheke überlegen, weil primär geht man ja erstmal davon aus, dass das Baby gesund ist und fit ist und dann kann man, finde ich, immer noch was kaufen. Also man geht ja auch nicht davon aus, dass das Baby gleich irgendwie krank ist und gleich den ersten Infekt hat. Und wenn es dann soweit ist, kann man sich immer noch aus der Apotheke was holen. Und wie gesagt, man kommt ja auch am Anfang vielleicht erstmal ganz weit mit Muttermilch in die Nase oder Kartoffelwickel
zum Beispiel. Genau, und häufig, wenn es dann so Richtung Fieber und so geht, geht man ja sowieso doch auch mal einmal zum Arzt, wenigstens zum Abhorchen, weil gerade heute finde ich auch, man weiß nie, was es wirklich ist. Mhm. Und momentan geht ja nicht nur Corona rum, sondern auch diese ganz, ganz schlimmen RS-Viren. Mhm. Und dementsprechend ist es immer ratsam, wenigstens einmal die Kinder einmal abhorchen zu lassen.
Gerade bei bronchialen Infekten, also oder ja. bei Husten, da empfehle ich das auch immer, dass die Kinder lieber einmal abgehorcht werden.
Nur um sicher zu gehen, nicht, dass man jetzt irgendwelche starken, schlimmen Medikamente
bräuchte,
sondern einfach nur um sicher zu gehen, ob es nicht irgendwie was Schlimmeres sein könnte, was man dann doch wirklich behandeln muss.
Ja, genau.
Ansonsten natürlich ein paar Sachen kann man dann später sich auf jeden Fall zulegen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vielleicht sogar den Rahmen sprengt. Ich habe da mal eine Hausapotheke aufgestellt.
Wir können das ja vielleicht verlinken im das Handout, das ist ja ganz gut. Wir haben das hier bei uns im Müttercafé mal mit den Mamas zusammen erarbeitet beziehungsweise vorgestellt und dass sie wenigstens mal so einen kleinen Wegweiser haben. Und das könnten wir ja auch mit in die Shownotes, so heißt das, glaube ich, könnten wir das ja auch mit reintun. Dann kam hier auch nochmal die Frage, ist ein Erste-Hilfe-Kurs für Babys ratsam? Und wenn ja, wann? Also ich ehrlich gesagt, wenn ich nicht aus dem medizinischen Bereich wäre, dann würde ich tatsächlich mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, weil ehrlich gesagt ist der Erste-Hilfe-Kurs, den man mal irgendwann für seinen Führerschein, also bei mir zumindest, wäre das jetzt schon Ewigkeiten her und es wird ja im Rahmen des Führerscheins nicht dann verlangt, dass man alle 2 oder alle 3 Jahre einen Auffrischungskurs macht und deswegen, bei was ich hier manchmal sehe in den Erste-Hilfe-Kursen, dass manche Leute an ihre Grenzen stoßen, um überhaupt eine stabile Seitenlage hinzubekommen.
Ja, und gerade einfach in Bezug auf Babys ist es ja auch einfach noch was ganz, ganz anderes.
Definitiv.
Also man kann eine Wiederbelebung nicht von einem Erwachsenen zu einem Kind, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und auch allein das Auszählen ist ganz anders. Man macht das bei Babys ganz, ganz anders als bei Erwachsenen. Ja. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ratsam, vor allem wenn es vielleicht schon ein bisschen länger her ist, auch generell es aufzufrischen. Genau, und was mir auch häufig auffällt, die meisten Eltern haben auch Angst, wenn es nachher um Beikosteinführung geht. Kinder könnten sich ja verschlucken und das meine ich nicht nur bei Brei, das ist auch nicht bei Brei ungefährlich. Sie können sich auch an Brei verschlucken, man kann sich auch an Muttermilch verschlucken, man kann sich auch im Wasser verschlucken. Dementsprechend, da haben viele auf jeden Fall Sorge, dass Kinder sich verschlucken könnten. Das ist ein großes Thema und ich glaube, ein Erste-Hilfe-Kurs kann einem da sehr, sehr viel Sicherheit geben.
Na, und der Erste-Hilfe-Kurs stellt ja nicht nur irgendwelche Horrorszenarien dar, sondern also ich weiß zumindest hier bei uns im Erste-Hilfe-Kurs, unser Rettungsassistent, der den macht, der gibt ja auch nochmal ganz, ganz viele Hinweise, worauf könnt ihr achten, worauf müsst ihr achten, wie könnt ihr die Umgebung, das Kinderzimmer und den Haushalt auch gefahrensicher machen, wie könnt ihr Unfälle überhaupt vermeiden, das sind ja große Themen auch in einem Erste-Hilfe-Kurs und es lässt sich online sehr, sehr schwer darstellen, also unser Rettungsassistent wollte auch online keine Kurse machen, weil er immer gesagt hat, so ein Kurs lebt vom Probieren und vom Austesten und vom immer wieder Üben.
Ja.
Hier bei uns ist der Kurs auch über 2 Tage, dass auch am Folgetag alles nochmal aufgefrischt wird. Und so ist es einfach. Bestimmte Handgriffe sitzen einfach besser, wenn man sie immer mal wieder macht. Und er gibt auch ganz, ganz viele Tipps, was eben auch in die Hausapotheke oder was man einfach so als Standard für Verbände oder benötigt zu Hause, seine kleine Apothekenkiste.
Ja, ich finde, es geht halt auch häufig ja nicht nur um irgendwas verschlucken oder irgendwelche Sachen, an die man denkt, sondern häufig auch ja um Gifte im Haushalt.
Ja.
Das hatte ich ja auch, wir hatten das einmal so ein kleines 1x1 hier online ja gemacht, weil es viele auch, dadurch, dass viele Kurse hier, Erste-Hilfe-Kurse ja ausgefallen sind oder es lange auch nicht war, wenigstens, dass wir mal einen groben Überblick haben, hatten wir das ja mal online einmal gemacht und da waren ja auch erstmal ganz viele, haben sich da gewundert, ah ja, Gifte gibt es ja auch noch,
ja.
Giftnotfälle
Und das ist nicht selten. Und gerade wenn die Kinder, weißt du, die kommen ins Krabbelalter, dann sind sie bei den Großeltern. Das ist der Klassiker, ne? Von Oma auf dem Nachtschrank die Blutdrucktabletten geschluckt.
Ja, oder unterm Waschbecken im Schrank die Hausmittel zum Putzen.
Ja. Das weiß man ja nach dem ersten Kind, dass sowas alles entweder verschlossen oder nach oben gehört oder das Kind halt nie aus den Augen gelassen werden kann.
Ja.
Aber das ja. Und zum Beispiel so ganz banale Dinge von einer Freundin von mir, da hat der Sohn, als der anfing, sich überall hochzuziehen, mit dem Kopf den Toilettendeckel aufgemacht und hat sich die man in die Toilette klebt, diese Dufterfrischer, Reinigungsdinger, hat den genommen mit der Hand und hat sich den in den Mund gesteckt.
Ja.
Ja, und das sind so, wir können manchmal einfach nicht so blöd denken, wie Kinder handeln. Und deswegen, da kennen sich so Rettungsassistenten, die oftmals diese Kurse geben, kennen sich da richtig, richtig gut aus, weil sie ständig mit solchen Notfällen zu tun haben. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, vor allem, wenn ich noch nie was mit im medizinischen Bereich gemacht habe. Und wenn ich ansonsten eben nur meine ganzen Erste-Hilfe-Kurse für Erwachsene mache, finde ich es trotzdem sinnvoll, mal für Kinder oder für Babys zu machen, weil wie du schon sagst, die Beatmung und die Herzdruckmassage ist eine völlig andere. Also man muss dann die richtigen Druckpunkte erwischen und man muss auch ein Maß dafür finden, wie stark ich das mache, sonst breche ich meinem Kind noch alle Rippen.
Ja, und man hat ja auch ganz andere Notfälle mit Kindern als von Erwachsenen.
Ja,
also
definitiv.
Klar stürzen Erwachsene auch mal, aber wie viele Kinder stoßen sich an den schlimmsten Tischecken, die Köppe und weiß ich was. Und es ist ja auch häufig so, gerade kleine Kinder stoßen sich halt immer am Kopf, genau.
Und wenn
fallen
sie,
auf den Kopf.
Immer, wenn sie fallen sie immer, gerade wenn sie von irgendwo oben runterfallen, fallen sie halt auch immer auf den Kopf.
Weil
das ist das Schwerste am Kind und deswegen die Schwerkraft siegt und deswegen donnern sie eigentlich immer auf den Kopf.
Genau, zum Thema Gift wollte ich nochmal kurz sagen, es gibt eine Giftnotrufzentrale, also für alle, die es noch nicht gehört haben. Ich finde das so das Erste, was man, wenn man ein Kind hat, vielleicht wenn im Krabbelalter, was man sich halt irgendwo an eine Pinnwand schreiben sollte.
Oder im Handy einspeichern.
Genau. Ja, da gibt es, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern gehört da irgendwie zu Essen, zu der Notrufzentrale. Mhm. Aber das findet man auch beim DRK online.
Genau. Ja. Also ich würde auch eher immer einen Kurs in Präsenz bevorzugen.
Ja.
Weil einfach um das auch zu üben, um vielleicht mal mit anderen Müttern auch in Kontakt zu kommen und sich auch mal darüber auszutauschen, ey, was ist euch denn passiert und was ist, ne?
Ja.
Also das finde ich ja auch, man lernt ja auch ganz viel über Erfahrungswerte von anderen.
Genau. Und auch wichtig, Unfälle passieren. Also es ist jetzt nicht irgendwie jemandens Schuld, dass sowas passiert. Und es muss ja auch, sollte ja auch irgendwie dazu gehören, weil Kinder lernen einfach aus solchen Geschehnissen. Wenn die einmal von ihrem Klettergerüst runtergefallen sind, dann gehen sie das nächste Mal auf jeden Fall vorsichtiger. Heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt darunter fallen müssen.
Ja.
Aber es passiert einfach und man kann nicht immer um 24/7 so dicht am Kind stehen.
Nein.
Und sollte man auch nicht, weil es eben auch mal passieren muss, damit sie eben lernen, vorsichtiger zu sein das nächste Mal.
Ja.
Genau.
Also was halt auch noch wichtig ist, ist, dass man einfach auch weiß, dass Kinder auch noch überhaupt gar kein Gefahrenbewusstsein haben.
Ja.
Also bis ins Alter von 9 Jahren haben Kinder auch noch kein Gefahrenbewusstsein. Das heißt, denen ist es, die können am Abhang rumkrabbeln und wissen noch nicht so richtig und können es nicht einordnen, dass wenn ich da runterfalle, dass mir dann was Schlimmes passiert.
Genau.
Natürlich mit Erfahrungswerten, so wie du sagst, und je älter sie werden, mehr Erfahrungswerte haben, werden sie da auch vorsichtiger. Ja, man sagt ja nicht umsonst manchmal ein gebranntes Kind, aber trotzdem müssen sie müssen sich auch ausprobieren und sie müssen auch Dinge austesten. Und ja, natürlich ist das schmerzhaft, wenn sie sich mal in den Finger schneiden, aber sie müssen halt auch lernen, wie man mit dem Messer umgeht. Sie müssen halt auch lernen, wie man auf ein Klettergerüst draufkommt und auch heil und vernünftig wieder runter oder wie man Treppen benutzt. Und natürlich fallen sie da auch noch viel hin.
Ja.
Und vielleicht passiert auch mal was, aber im besten Falle geht alles gut. Und man kann als Eltern dann, weil man geschult ist, auch vernünftig reagieren.
Ja, genau. Also Kinder leben einfach im Hier und Jetzt, ne?
Ja.
Die gucken nicht darauf, ob da jetzt ein Auto kommt oder eben nicht.
Genau.
Das ist denen auch irgendwie herzlich egal.
Ja.
Es ist ja auch okay. Dafür sind wir Eltern ja auch grundsätzlich da, beziehungsweise die Person, die dann gerade auf das Kind aufpasst, genau. Dafür ist man ja da. Genau.
Hier war noch die Frage, wann man den machen soll. Also ich ehrlich gesagt finde das tatsächlich sogar schon in der Schwangerschaft ganz sinnvoll.
Ja.
Also weil auch ein kleines Baby kann schon mal einen Fieberkrampf bekommen und deswegen finde ich es tatsächlich gut, den auch schon mal in der Schwangerschaft oder am Ende der Schwangerschaft zu machen. Man kann ihn natürlich auch mit Baby schon machen, also bei uns werden die Kurse dann mit Baby angeboten. Man müsste halt nur schauen, dass man das, ob man dann wirklich so aufnahmebereit ist, wenn man ein Baby hat. Ja. Aber viele melden sich auch erst zu einem Kurs an, wenn der erste Unfall oder das erste Schlimme zu Hause passiert ist.
Aber es kann ja auch ganz früh schon eben was passieren und dementsprechend, ja, natürlich, ich glaube, man geht immer so ein bisschen blauäugig da so an die Sache ran.
Ist grundsätzlich nicht das Verkehrteste erstmal. Ne?
Genau. Häufig kann man ja noch ganz gut handeln irgendwie. Aber ja, ich glaube schon auch, dass es sinnvoll ist in der Schwangerschaft. Mhm. Wenn es durch Corona und so weiter nicht die Möglichkeit gibt, finde ich trotzdem, also besser einen Online-Kurs als gar keinen Kurs. Das definitiv. Und es gibt auch ganz gute Kurse. Ich glaube, Erste Hilfe rettet Leben heißt das. Die haben ein super, super gut aufgestelltes Kurssortiment. Die haben dann wirklich Folge für Folge, dann geht es um Gifte, dann geht es um Fieberkrampf, dann also wirklich alles einzeln. Und da hat man auch lebenslang irgendwie Zugang zu. Das, ja, ist gar nicht mal so schlecht, weil man sich es immer wieder angucken kann, falls man das möchte. Ne?
Ja.
Ansonsten natürlich auf jeden Fall irgendeinen Kurs.
Ja. Ne? Ich glaube, wir haben alles beantwortet, alle Fragen, die Sunny uns hier auf den Weg gegeben hat, haben wir, denke ich, jetzt beackert.
Genau, Hausapotheke würde ich einfach sagen, dass wir es vielleicht nochmal einzeln beleuchten, weil man einfach zu vielen Sachen auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen müsste. Ja,
das würde die Folge jetzt hier sprengen.
Genau, dementsprechend, entweder machen wir es noch mal einzeln, aber wir können es ja auch schon mal verlinken.
Genau. Gut, Jette, es war mal wieder schön mit dir und sich auszutauschen und noch mal neue Sachen zu hören.
Ja.
Es hat mal wieder Spaß gemacht. Ich danke dir von ganzem Herzen.
Sehr gerne.
Ja, und ja, für alle anderen, habt noch einen schönen Tag.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!